Wir wollen uns heute Nachmittag mit der Problematik auseinandersetzen, Islam und vor allem speziell hier drin Christologie im Islam unter dem Thema Christus den Muslimen, Rezeption und Kommunikation der christologischen Botschaft im Islam. Hört sich ein bisschen geschwollen an, aber heißt ganz einfach, was hat der Koran und der Islam von der biblischen Tradition in Bezug auf Jesus übernommen? A. B. Wie hat er diese Tradition verstanden oder ganz einfach definiert? Und drittens, wie versteht das ein Moslem? Denn was geschrieben steht, heißt noch lange nicht, dass man es auch entsprechend verstehen kann. Vor allem, wenn es dann auch gegensätzliche Darstellungen gibt, wie es im Koran so oft vorkommt. Und ich möchte Sie heute mit hineinnehmen in die Problematik. Wir werden ein bisschen auch Arabisch lernen und sehen, welche Problematik die arabische Sprache und Grammatik mit sich bringt, dass sogar arabische Islamwissenschaftler Probleme haben, diese Sprache zu verstehen. Nun, sie behaupten, diese Sprache sei eine himmlische Sprache und der Koran sei vom Himmel heruntergefallen. Nun, dann muss man auch diese Sprache verstehen können. Und ich bin mal gespannt, ob ich Ihnen helfen kann, dass Sie verstehen, was eigentlich hätte Mohammed verstehen sollen. Wir wollen es mal probieren. Im Islam gibt es eine erweiterte Tradition der biblischen Person Jesu und seiner Handlungen. Diese Tradition, die in Zusammenhang mit der Christologie Jesu steht, kann auf folgende vier Hauptthemen reduziert werden. Erstens seine Geburt von der Jungfrau Maria. Zweitens seine Vollmacht, Wunder zu tun. Drittens seine Beziehung zu Gott. Ist er Gottes Sohn, ist er nicht Gottes Sohn? Und viertens, sein Tod bzw. seine Auferstehung oder Himmelfahrt? Das ist die große Frage. Welche Bedeutung haben diese Fragen im Islam allgemein und im Koran spezifisch? Alle anderen christologischen Verse im Koran beziehen sich immer wieder auf diese vier Kernthemen, die im Grunde genommen ja auch die biblischen Themen entsprechen. In der folgenden Auswahl der Verse lassen sich die Konturen einer Christologie der Person Jesu im Koran ermitteln. Ich kann natürlich auf dem Display immer nur ein Koran, nur ein Vers darstellen, weil der Platz nicht reicht, sonst wäre das zu aufwendig geworden. Einmal zu Jesu Geburt. Da haben wir in Sure 3, Vers 45, da sagt der Koran: O Mariam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih Isa, Sohn Mariams ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der, in Klammer, ihm, also Allah, nahgestellten. In 471 lesen wir auch noch: O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Isa, Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot, und ein Geist von ihm. Die Bewertung werden wir später dann beurteilen. Wir gehen jetzt einfach mal durch diese vier Thematiken durch. Zweitens, Jesu Vollmacht. In Sure 2, 87 lesen wir: Und wir gaben Isa, Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Oder in 510 lesen wir: O Isa, Sohn Mariams, gedenke meiner Gunst an dir und an deine Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, sodass du in deiner Wiege zu den Menschen sprachst und im Mannesalter, und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte. Und als du aus Lehm, mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was aussah wie die Gestalt eines Vogels und ihr dann einhauchtest und siehe da, ein wirklicher Vogel wurde mit meiner Erlaubnis. Und als du einen Blindgeborenen und den Leprakranken mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Interessant, dieser Vers aus dem Koran hat ein Wunder bewirkt bei einem 15-jährigen Mädchen in Bangladesch. Das füge ich jetzt ein, weil das einfach ein Erfahrungsbericht ist. Das ist jetzt nicht Theologie, das ist Mission, Missiologie. Und zwar hat dieses Mädchen ist in eine reiche Familie geboren gewesen, war aber bettlägerig von Kindesbeinen an. Und dann haben die Eltern gesagt, da liest den Koran, dann wirst du dann gläubig und wenn du stirbst, dann kommst du wenigstens ins Paradies. Und sie hat den Koran gelesen und über die Jahre und dann je mehr sie gelesen hat, desto länger ist sie dann bei diesem Vers im Koran hängen geblieben. Sie hatte dann eine Sozialarbeiterin kennengelernt, die aus England kam und die war gläubig und mit ihr hat sie dann auch immer über diesen Koran gesprochen. Sie konnte ihr auch dann von der Bibel her diese Worte im Koran bestätigen und dann geschah ein Wunder. Dieses Mädchen ist gesund geworden, über 10 Jahre bettlägerig gewesen und dann gesund geworden. Und die ganze Familie und Sippe gesagt, ja, wie bist du gesund geworden? Dann hat sie gesagt, ja, Jesus hat mich gesund gemacht. Dann hat sie gesagt, babalabab, wir haben dir doch den Koran gegeben, wie sollte Jesus? Dann hat sie ihnen diesen Koranvers dann gezeigt und hat gesagt, da steht es, Jesus hat das gemacht. Und ich habe zu Jesus gebetet und er hat mich gesund gemacht. Er hat gesagt, nein, aber er kann das nur mit Erlaubnis Gottes. Ja, aber Gott hat ihm die Erlaubnis gegeben, mich zu heilen. Und die Eltern und die Sippe wurden diesem Mädchen, das gerade ein Wunder erlebt hat, böse, wollten sie umbringen. Die Sozialarbeiterin hat davon erfahren, hat dann über die britische Botschaft vermittelt und so weiter, dann hat man das Mädchen zu einer Ausbildung angeblich nach England schicken wollen, die für Analphabeten und so weiter und die konnte nach England fliehen und lebt heute in England. Aber ich wollte nur sagen, so eine koranische Aussage ist eigenartig, nicht weil es der Koran ist, sondern weil Jesus der Einzige im Koran ist und in dieser Welt, der diese Wunder getan hat. Das ist die Kraft Gottes. Sozialarbeit machen auch Muslime, aber die Kraft zu erlösen und zu heilen, die sind ausschließlich in der Person Jesu gebunden, bis heute noch. Nicht wir Christen können heilen, nicht wir Christen können einem Mensch das Evangelium ja auferzwingen, wir können es predigen. Aber das Herz verändern kann nur Jesus Christus. So wollte ich sagen, also dieser koranische Vers hat viel mehr Kraft und Wirkung, als uns bewusst ist. Nur die meisten Moslems lesen es nicht, weil Jesus zu sehr im Mittelpunkt steht. Und jeder meint, wenn man sich mehr mit Mohammed auseinandersetzt, dann geht es einem besser. Und sie verkennen die Tatsachen. Drittens, auch noch in Vers 514, das ist auch Al-Ma'idah, übrigens diese ganze Sura bezieht sich auf diesen Vers hier, Al-Ma'idah heißt der Tisch und das ist der Tisch, der vom Himmel kam. Isas Sohn Mariam sagte, O Allah, unser Herr sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für den Ersten von uns und den Letzten von uns, also für alle, ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir. Und versorge uns, du bist der beste Versorger. Da sieht man, wie die biblische Tradition in den Koran reingenommen wurde, nicht genau verständlich, aber immerhin als Gedanken. Dann drittens, Jesu Stellung Gott gegenüber. Nun, wer ist Jesus im Koran? Ist er ein Prophet? Ist er Sohn Gottes? Das ist natürlich die große und entscheidende Frage. In 471 lesen wir, O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Isa, Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot, und ein Geist von ihm. Das haben wir ja auch in Bezug auf die Person Jesu gesprochen. Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht drei. Allah ist nur ein einziger Gott. Erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte, weder im Himmel noch auf Erden. In 5,17 lesen wir, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist Al-Masih, der Sohn Mariams. Und in 5,72, 73 bzw. 75 lesen wir, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist Al-Masih, Sohn Mariams, oder beziehungsweise ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von dreien, in 575, Al-Masih, Sohn Mariams, war doch nur ein Gesandter. Da merken wir, hier geht es um den Kampf, ist Jesus ein Gesandter oder der Sohn Gottes oder Gott selbst? Und dann in 516, wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Marians, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter anstelle von Allah zu Göttern, so wird er, also Isa, sagen, Preis sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Also da sieht man, dass der Koran die Gottheit Jesu in jeglicher Form verneint. Dann 1,4, Jesu Tod und Auferstehung bzw. Himmelfahrt. In 1933 steht der Standardvers, den jeder Prophet im Koran von sich sagt. Der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Mohammed wollte hier Jesus einfach in die Reihe aller Propheten stellen. In 457, wird es schon ein bisschen verändert. Sie sagten, wir haben Al-Masih, Isa, Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet. Da spricht Mohammed von den Juden, die behaupten, sie hätten Jesus getötet. Also die Juden bekennen sich dazu, dass sie Jesus Christus getötet haben. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneins sind, befinden sich wahrlich im Zweifel. Sie haben ihn nicht wirklich getötet. Und in 355 lesen wir dann, Allah sagte, O Isa, ich werde dich abberufen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen. Und hier ist das berühmte Wort, Isqalallahu ya Isa, inni mutawafika. Hier der Begriff mutawafika ist ein Schlüsselwort, das wir gegen Ende dann behandelt werden, weil niemand genauso richtig weiß, was es im Arabischen bedeuten soll. Zuerst einmal wollen wir die christologischen Hoheitstitel im Koran behandeln. Mit seinen verschiedenen Namen wird die Person Jesu im Koran besonders hervorgehoben. Bevor wir uns aber mit den Kernthemen der Christologie im Koran auseinandersetzen, wollen wir uns zuerst die christologischen Titel der Person Jesu im Koran vornehmen, um schon im Vorfeld Missverständnisse entgegenzuwirken. Folgende christologische Hoheitstitel sind im Koran zu ermitteln. Einmal der Begriff Isa, das steht für die Person Jesu, also sein normaler persönlicher Name. Und dann haben wir den Begriff Isa ibn Maryam, das ist Isa, Sohn der Maria. Und dann drittens, Al-Masih, ähnlich wie im Hebräischen Ha-Masih. Masih im Hebräischen ist ein Shim, im Arabischen ein S. Also das ist ein regulärer Titel, den man nicht besser ins Arabische übersetzen könnte. Viertens, Al-Masihu ibn Maryam, auch hier der Messias, Sohn der Maria. Und dann Al-Masihu Isa ibn Maryam und dann der Messias, Isa, Sohn der Maria. Während im Koran am häufigsten der Begriff Isa, Jesus, verwendet wird, bezieht sich das zweite häufige Aufkommen auf den Begriff Al-Masih, der Christus. Beide Begriffe können alleine oder in Zusammenhang mit seinen anderen Titeln vorkommen. Besonders häufig erscheint in diesem Zusammenhang der Zusatz Ibn Maryam, also Sohn der Maria. Der christologische Titel Isa. Der Titel Isa im Koran bezeichnet den biblischen Namen Jesu. Der Versuch, diesen Begriff direkt aus dem Hebräischen herzuleiten, ist fehlgeschlagen. Somit muss der Ursprung dieses Namens woanders gesucht werden. Vor dem Aufkommen des Islams war die arabische Sprache ausschließlich auf die arabische Halbinsel begrenzt. Nach der Aussage von Dr. Stein im letzten Jahr ist die arabische Sprache erst im 4. und im 5. Jahrhundert nach Christus entstanden. Also zur Zeit Jesu gab es noch gar keine arabische Sprache. Die Christen, die in diesem Raum gelebt haben, benutzen überwiegend die aramäische Sprache, denn die gab es schon 500 Jahre vor Christus schon und wahrscheinlich schon 700 oder 800 Jahre davor. In Jesaja sehen wir ja die ersten Entwicklungen der aramäischen Sprache. Die im ganzen vorderen Orient vorherrschend war. Ende des 4. Jahrhunderts kam im vorderen Orient die aramäische Bibel in Umgang, die Peschitta, vermutlich auch schon Vorformen. Somit ist anzunehmen, dass die Wurzeln der christologischen Titel in der arabischen Sprache in eben diesen aramäischen Sprachen zu lokalisieren sind. Auffällig ist dabei, dass viele Christen im vorderen Orient, also ich spreche nicht von Nordafrika, im vorderen Orient den Namen Isa als Familiennamen tragen. Eine Anpassung der Namen von Christen auf die islamische Umgebung kann weitgehend ausgeschlossen werden, da dieser Name in Nordafrika, wo auch viele Christen unter islamischer Herrschaft überlebt haben, zum Beispiel Ägypten, auch früher in Marokko, nicht vorkommt, da in diesem geografischen Raum auch die aramäische Sprache nicht vorherrschend war. Also da war eher Griechisch in Ägypten vorherrschend, aber eben nicht aramäische Sprache. Darum konnte praktisch der Begriff Isa nicht in die arabische Sprache übersetzt werden. Somit ist dieser Name auf den vorderen Orient begrenzt, dass Christen den Namen Isa, Familiennamen, verwendet. Die Christen, die in diesem Raum gelebt haben und die den Namenszug Isa als Familiennamen tragen, stammen überwiegend von Familien, die den alten orientalischen Kirchen der Region angehörten. Hierzu gehören die Maroniten, die syrisch-orthodoxen und die Chaldäer im heutigen Irak. Diese Kirchen gehören den aramäischen bzw. altsyrischen Sprachen an, die vor dem Aufkommen des Islams im Libanon, Syrien und dem Irak verstreut waren. Man sagt, der ganze vordere Orient war schon 80% christianisiert, inklusive Saudi-Arabien. Und wäre der Islam nicht aufgekommen, hätten wir einen christlichen vorderen Orient. Man muss sich das mal vorstellen. Die altsyrische Sprache unterteilt sich wiederum in eine östliche und in eine westliche Variante, die im Wesentlichen gleich sind, also Grammatik und so weiter, sich aber in der Leseweise und Aussprache unterscheiden. So wird, wie wir es hier so schön sehen, Lese ist das Mittlere, oder? Ja. Ja, ja, nee, das Obere. Sehen wir, also Griechisch ist ja Jesus, Jesu, Aramäisch in Westaramäisch ist er dann Ishu, da muss man dann sagen. Im Griechischen wird das J, je ausgesprochen, im Aramäischen wird der I ausgesprochen. Das ist einfach eine normale Umwandlung. Man kann das bei den ganzen Vokalen sehen, dass diese Vokalung auch bei anderen Namen systematisch so eingehalten wird, vom Griechisch ins, bei der Übersetzung aus dem Griechischen ins Aramäischen. Jetzt im östlichen Aramäisch wird das Griechisch je auch zu einem I, aber die Endung Jesu wird nicht in ein U umgewandelt, sondern in ein A und dann wird es zu einem Isha. Also Westaramäisch Ishu und im Ostaramäisch Isha. Nun, wenn man dann das Wörter aus dem Aramäischen, bis heute noch übrigens, Libanon ist ja, ein Drittel der Sprache ist Aramäisch und zwei Drittel Arabisch und einige gehen übereinander über, dann wird das stimmhafte S-Laut, also das Esch, auch im Schwäbischen sagt man ja auch immer Esch, was man dann ist ein bisschen anders, Sonne, im Norden Sonne und so weiter, da merkt man, da gibt es auch Unterschiede, wird auf jeden Fall das stimmhafte S zu einer stummen S umgewandelt. Somit entstehen dann Isu für Westaramäisch beziehungsweise Isa für ostaramäische Sprache. So kann man vermutlich, das ist die einzige plausible Lösung, den Begriff Isa im Arabischen herausarbeiten, denn es gibt noch keine Alternative. Man kann das also nur durch Indizien herleiten, denn die Frage ist, warum viele Christen immer noch den Begriff Isa an der Familie haben, die meistens Familien, die aramäischen Ursprungs sind. Das kann man ja bis heute noch im Vorderen Orient durch die Familiennamen bestimmen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass die östliche Variante der altsyrischen Sprache, die den Begriff Isha verwendet, überwiegend im Irak und Iran beheimatet war, der sogenannten Persis, also nicht Persien, sondern die Grenze zu Persien. Da der Irak an die arabische Halbinsel grenzt, ist anzunehmen, dass der Begriff Isa für Jesus aus der östlichen Variante der altsyrischen Sprache in die arabische Halbinsel gedrungen ist und in dieser Form von Mohammed und seinen Zeitgenossen aufgenommen wurde. Und so kann man sich das vorstellen, dass es dann in den Koran aufgenommen worden ist. Es gab ja verschiedene Versuche, oder es gibt verschiedene Versuche, den Namen Isa sagen, das ist der Name Jesu falsch herum, das ist eine Beschwörungsformel, eine Fluchformel, aber das lässt sich weder von der Sprache her noch kulturell oder noch etymologisch ja, festhalten. Das ist die einzige Möglichkeit hier, einem Ursprung nachgehen zu können zu dem Namen Isa. Der zweite christologische Titel, Al-Masih. Der Hoheitstitel Al-Masih entspricht der arabischen Schreibform des biblischen Titels der Messias. Dieser Titel wurde ohne größere sprachliche Abwandlungen aus dem Hebräischen über die aramäische Sprache ins Arabische übernommen. Auch hier stellen wir fest, dass das stimmhafte Schim ins Arabische zu einem stillen S umgewandelt wurde. Somit bleibt der eigentliche messianische Titel der Person Jesu im Koran unverändert erhalten. Wenn man das Bild dessen, was der Koran von der Person Jesu vermittelt, betrachtet, so muss man feststellen, dass es gegenüber dem biblischen Zeugnis sehr lückenhaft erscheint. Auch muss man feststellen, dass der Koran in Bezug auf seine christologischen Aussagen gegenüber der Bibel in den wesentlichen Punkten verzerrt ist. Zudem, und das ist ganz wichtig, fehlt im Koran der Bezug des Messias zum Alten Testament gänzlich, sodass es nicht möglich ist, das korrekte messianische Bild und dessen Aufgaben im Alten und Neuen Testament aus dem Koran zu ermitteln. Denn das Problem ist ja, dass die Prophetie über den Messias ja nicht mit dem Erscheinen Jesu beginnt, sondern sie nimmt ja seinen Lauf schon bei Jesaja, schemenhaft schon bei Mose, wo es heißt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus euren Brüdern erwecken. Da ist schon schemenhaft, aber ganz konkret der Messias als der Heilsbringer für diese Welt, der Gesalbte, das ist natürlich 2. Samuel Vers 7, 13, wo der Prophet nach seinem Auftrag Gottes dem Hause David verspricht, dass der Messias aus seinem Geschlecht kommen wird. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage, die im Koran gar nicht stattfindet. Also der Koran hat da eher nur ein bisschen an Informationen kopiert, nicht aber eine Christologie oder eine messianische Heilsgeschichte aufgebaut. Zwei, und dann drittens, Ibn Maryam. Der christologische Titel Al-Masihu Isa ibn Maryam. Der dritte christologische Titel ibn Maryam, also Sohn der Maria, steht in der Regel immer in Zusammenhang mit Isa oder Al-Masih. Dieser Titel bezeichnet eher die Herkunft der Person Jesu, als dass es seine Hoheit beschreiben sollte. Mit Einschränkung kommen wir noch darauf zu sprechen. Auch ist dieser Titel als eine feststehende Formel zu verstehen, wie in 3,45, wie wir schon gelesen haben, O Mariam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih Isa, Sohn Mariams ist. Somit scheint die Jungfrauengeburt in diesem Titel verankert zu sein. Also Gott spricht zu Mariam, zu Maria, er, sein Name wird Al-Masih Isa sein, Sohn der Maria. Also die Maria wird zweimal eingebaut in diesen koranischen Vers. Also somit können wir davon ausgehen, dass es ein Traditionstitel war, Sohn der Maria, und nicht eine Neuerfindung des Korans. Der Grund dafür, warum im Koran der Begriff Mariam für Maria verwendet wird, ist auf ein historisches Missverständnis zurückzuführen. In Sure Maryam, also 19, Verse 27 bis 28, lesen wir folgende Aussage. Dann kam sie mit ihm, also Maria, mit das Kind, das sie geboren hat, Isa, zu ihrem Volk, ihn mit sich tragen. Sie sagten, O Maryam, du hast dir da ja etwas Unerhörtes begangen. Und dann in Vers 28, O Schwester Haruns, also biblisch Aaron, dein Vater war doch kein Sünder, kein sündiger Mann und deine Mutter keine Hure. Diese Aussage zeigt uns, dass der Name der Maria, also die Mutter Jesu, mit dem Namen der Miriam aus dem Alten Testament, also die Schwester von Mose und Aarons, verwechselt wurde. Dadurch hat sich der Name Miriam im Koran als die Mutter Jesu etabliert. Dieser Name wird der arabischen Tradition entsprechend jetzt auch allgemein in der arabischen Bibel für die Mutter Jesu verwendet. Im Aramäischen sagt man also nicht Maria, es gibt es auch, aber eher im Aramäischen, sondern da sagt er Mariam, Immel Masih, also die Mutter Jesu. Also sieht man, wie der Koran praktisch die arabische Sprache massiv beeinflusst hat. Nun, dieses ist ja ein Missverständnis. Die islamischen Koranexegeten haben auch kapiert, da ist ein bisschen ein Mist entstanden. Und um das auszugleichen oder zu erklären, behauptet man, dass Mohammed sie als die Schwester Aarons im Sinne der Reinheit und Würde gemeint hat. Denn so argumentiert Abu Kathir, ihr Vater und ihre Mutter waren ehrwürdige Menschen, die Gott angebetet und sich von Unreinheit ferngehalten haben, ähnlich wie Aaron und Mose. So wird es dann interpretiert, dass hier nicht die leibliche Schwesternschaft gemeint ist, sondern die geistige. Sie war geistig mit denen verwandt. Aber das ist natürlich auch eine nur Deutung, nicht eine sachliche Auslegung. Jetzt kommen wir zu der Frage zum Verständnis der Christologie im Koran. Um die christologischen Abhandlungen im Koran richtig interpretieren zu können, reicht es nicht aus, dass man ein arabisches Wörterbuch zur Hand nimmt und jedes Wort, das geschrieben ist, übersetzt und so versucht, sich einen Überblick zu schaffen. Wie bei den christologischen Titeln Jesu im Koran bereits dargestellt, bedarf es einiges an Nachforschung, um sowohl die islamische Interpretation richtig zu verstehen oder auch die eigene Exegese sachlich zu untermauern, um dann sich mit der islamischen Vorstellung oder Interpretation auseinandersetzen zu können. Leider ist gerade hier in den letzten Jahren viel Arroganz, vor allem hier im Westen, aufgekommen, die nicht eine sachliche Abwägung der Interpretation und Kommunikation der Inhalte erlauben. Falsche bzw. unkompatible Vergleiche zur historisch-kritischen Methode in der westlichen Theologie haben viele willkürliche Interpretationen an den Tag gebracht, die eher dilettantisch als wissenschaftlich zu betrachten sind. In diesem Vortrag wollen wir einen kurzen Überblick auf die Möglichkeiten der Interpretationen christologischen Kernthemen werfen. Und am Ende wollen wir die letzte Frage, Jesu Tod, Kreuzigung, Tod und Auferstehung diskutieren, um da ein bisschen tiefer in die Materie reinzukommen. Was Sie jetzt sehen, das haben Sie ja schon gesehen, aber jetzt wollen wir ja noch die Interpretation dazu bringen. In 3,45 haben wir ja diesen Vers gelesen, die Engel sagten, O Mariam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih Isa, Sohn Mariams ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Allah Nahegestellten. Die Geburt Jesu im Koran wird als eine Geburt von der Jungfrau Maria verstanden. Maria erhält die Botschaft seiner Geburt von einem bzw. mehreren Engeln und es wird ihr verkündet, dass die Person Jesus sowohl in dieser Welt wie auch im jenseitigen Leben eine hervorragende Rolle spielen wird, was auch immer das bedeutet in diesem Leben und im Jenseits. Unerwähnt bleibt die Tatsache, dass Jesus nach der Heiligen Schrift durch die Kraft des Heiligen Geistes gezeugt wird, wie in Lukas 1,35, und Sohn des Höchsten genannt werden soll, Lukas 1, Vers 32. Dennoch scheint der Koran diese biblische Botschaft von Geist und von Wort anzudeuten, wenn auch in sehr abgewandelter und geschwächter Form. In Sure An-Nisa, also 4, Vers 171, lesen wir, O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Isa, Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot und ein Geist von ihm. Im Arabischen es steht an der Begrifflichkeit Innam al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Der Begriff Kalima und Ruh, Wort und Geist sind ja auch diese Termini, die wir im Johannesevangelium lesen. Gott, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Das ist also Al-Kalima. Fil bad'i kana al-Kalima wa kana al-Kalima 'inda Allah wa kanat al-Kalima Allah. Also sieht man, der Begriff, das Wort ist auch wieder aus dem Evangelium entlehnt, aber inhaltslos. Der Koran erklärt nicht, was das Wort war, wo das Wort Gottes war. Der Koran erklärt nicht, wie das Wort Gottes zu den Menschen kommt. Der Koran hat keine Ahnung über dieses Wort Gottes. Johannes sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Da sehen wir also, da gibt es eine wesentliche Diskrepanz, aber immerhin die Begrifflichkeit ist vorhanden. Und wenn man jetzt mit einem Moslem spricht und sagt, ja, was ist das Wort Gottes? Ja, das ist Gott selbst. Ich sage, also, das Wort Gottes ist Gott selbst. Und Jesus ist das Wort Gottes, ob er es jetzt reingeworfen hat oder ihr entboten hat, das soweit denkt normalerweise ein Moslem nicht, dann muss ja Jesus auch Gott selbst sein. Oh, Allahu Akbar, Gott bewahre, dass ich sowas denke. Und hier fangen dann die Probleme an. Ein Moslem traut sich nicht so zu denken. Das hat seine guten Gründe, wir kommen noch darauf zu sprechen, dass Christus das Wort Gottes ist und das Wort Gottes Gott ist und somit Christus Gott ist. Das ist ein Problem. Und dann auch ein Geist von ihm. Ja, wie kann man ein Geist von Gott sein? Das ist auch die Frage. Und der Engel Gabriel sagt zu Maria, und die Kraft, du wirst von der Kraft des Heiligen Geistes überschattet werden. Das, was in dir geboren wird, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Da sieht man, dass da Kräfte, himmlische Kräfte am Werke waren, um hier etwas zu Wege bringen, die Heilsgeschichte Realität werden zu lassen. Das kann und traut sich der Koran und speziell und der Islam im Allgemeinen nicht zu behaupten und gar zu denken. Es wird auch angedeutet, dass die Person Jesu, ja, das haben wir. Diese nicht konkreten Aussagen des Korans erlauben natürlich viele Interpretationsmöglichkeiten, was auch in der islamischen Tradition seine Blüte trieb. Ich kann und will jetzt hier nicht drauf eingehen, das sind Vortragsstunden, um jede einzelne dann durchzugehen. Dennoch hat man sich geeinigt, die Person Jesu nicht als einen von Gott geborenen zu verstehen, sondern als einen Gesandten, als eine Person, die durch eines Schöpfungsaktes Gottes entstanden ist, ähnlich wie Adam. In Sure 3, Vers 59 lesen wir die Argumentation dazu, das Gleichnis Esas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde. Plötzlich hat Allah Esa aus Erde geschaffen. Dabei steht es eindeutig, er ist das vom Wort Gottes und durch den Geist von ihm. Hierauf sagte er zu ihm, sei, und er ward seiend oder da. Bei diesem Akt bleibt jedoch die Frage nach dem Bezug der Person Jesu zum Geist Gottes bzw. zum Heiligen Geist offen. Denn plötzlich ist er hier ja Erde. Vorher hieß es, er ist von seinem Geist. Dies hat zu unsicheren Interpretationen in der islamischen Theologie geführt. Man hat teilweise gesagt, dieser Heilige Geist, das ist der Engel Gabriel gewesen, der praktisch die Maria bezeugt hat. Aber dann wäre die Konsequenz, dann hat Engel Gabriel ja mit der Maria geschlafen, denn das wäre die Konsequenz. Dann sagt der Islam nein. Und deshalb herrscht da ein bisschen eine Tabufrage über diese Thematik, der Zusammenhang zwischen Geist und die Person Jesu. Und die Moslems zur Zeit Mohammeds haben ja ihn öfters bedrängt und gefragt, was ist der Heilige Geist oder wer ist der Heilige Geist? Und da hat der Mohammed ganz einfach gesagt, mir ist nichts gegeben, über den Heiligen Geist euch zu sagen, darum fragt mich nicht mehr. Sprich, den Heiligen Geist zu erkennen und Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen, ist ein Werk des Heiligen Geistes, wie Jesus zum Petrus sagt, wo er ihm sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und sagt er ihm, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist mal eine grundsätzliche Erkenntnis zu der Person Jesu. Wir können ihn historisch studieren, denn in der Theologie gibt es ja diesen historischen Jesus. Die Theologen haben über die Jahrzehnte versucht herauszubekommen, wer dieser Jesus war hier auf Erden. Sie sind zu keinem Schluss gekommen. Man kann Jesus nicht als den Christus erkennen, wenn man nicht wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist. Also, auch das heißt, wenn man schon zum Glauben kommt und Jesus als den Sohn Gottes erkennt, muss man schon den Heiligen Geist haben, sonst kann man ihn nicht als Gottes Sohn nennen. Also das ist ganz wichtig für unsere theologische Erkenntnis. Wir leben also von der Gnade, nicht von der Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt immer durch die Gnade. Also immer zuerst Gnade, und deshalb hat Luther die Gnade so hoch gehalten. Nicht, weil er jetzt hier die Gnade beschwören wollte, sondern er hat erkannt, ich kann nicht aus eigener Kraft Jesus als meinen Heiland und Erlöser und erst recht nicht als Gottes Sohn erkennen, wenn nicht der Geist Gottes uns diese Erkenntnis schenkt. Und dann sage ich, dann ist für mich ganz klar, Mohammed hatte keine Erkenntnis Gottes, konnte auch gar nicht haben, sonst hätte er nicht so einen Wirrwarr geschrieben. Das kann ich hier im geschlossenen Raum sagen, in Irak dürfte ich jetzt sowas nicht sagen. Denn übrigens, gell, Islam sind keine Gläubige an Gott, sondern an was glauben die? Früher hat man die richtige Bezeichnung gehabt für die Muslime. Das sind Mohammedaner, sie glauben an Mohammed. Ein Muslim ist immer ein Gläubiger an Mohammed, nicht an Allah. Auch die Teufel glauben an Gott und erzittern. Wenn ein Mensch an Gott glaubt, kriegt er Angst. Wenn man an Mohammed glaubt, dann entsteht IS. Dann hat man einen Vorteil auf dieser Welt. Wenn man an Gott glaubt, dann wird es gefährlich. Dann heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht liebe deinen Religionsangehörigen wie dich selbst. Nur um einfach die geistliche Dimensionen hier ein wenig darstellen zu können. Wir müssen immer nach Gott schauen, nach dem wahren Gott, nicht nach meinem politischen oder meinem Vorstellungsgott. Auch wir im Westen, wir haben ja die ganze Transformationstheologie zu einem Gott gemacht. Es geht gar nicht um Gott. Nach Gott fragt niemand. Das ist ja die Frage. Wenn man wenigstens nach Gott fragen würde, dann würde man nach Gerechtigkeit, Wahrheit und seine Offenbarung fragen. Aber nach dem fragt man nicht mehr. Wir brauchen keinen Gott. Wir sind Postmodernisten. Wir glauben keinen Gott. Wir brauchen keinen Gott. Wir haben die Technik, wir haben Politik, wir haben Waffengewalt. Wir können von hier nach Kathmandu fliegen mit einem Jagdbomber, dort alles kaputt bombardieren, zurückfliegen und dann einen Kaffee trinken. Wir können hier über Beamer irgendwo im Jemen eine Drohne schicken, jemanden abknallen und dann nachher chillen. So funktioniert unsere Welt heute. Das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Der Mensch wird überheblich. Er hat das Gefühl, er kann die Welt kontrollieren. Und dabei kontrolliert er nicht einmal sein eigenes Leben. Er weiß ja nicht, wann er tot umfällt. So einfach ist das Leben. Also, obwohl auf der einen Seite die biblische Offenbarung in Bezug auf Jesus bekämpft werden soll, dass er nämlich nicht der Sohn Gottes sein kann, dennoch übernimmt der Koran biblische Traditionen auf, die besagen, dass Jesus aus dem Wort Gottes entstanden ist, beziehungsweise das Wort Gottes selbst ist. Es wird auch angedeutet, dass die Person Jesu etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Dennoch fehlt die konkrete Aussage, wie der Koran diese Zugehörigkeit zum Geist Gottes versteht. Und wir haben das ja erklärt, dass er also eher dann wie als ein Adam verstanden werden soll, sonst hätte Mohammed das Nachsehen gehabt. Jesu Vollmacht. Und wir gaben Isa, Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wir haben ja auch schon die von der Wunderheilung gelesen und auch von dem Essen, das vom Himmel gekommen ist. Eine besondere Zuordnung, die die Person Jesu im Koran erhält, ist seine Fähigkeit, Wunder auszuüben. Diese Wunder geschehen mit der Erlaubnis Allahs und mit der Unterstützung des Heiligen Geistes. Diese Wunder werden im Koran jedoch pauschal dargestellt, wie Sie gemerkt haben, dass die Geschichte gar nicht im Einzelnen ausgeführt werden, sondern ja, die ganzen Wundertaten im Neuen Testament werden in einem Vers zusammengefasst. Ganz bewusst, weil A. Mohammed die Geschichten im Detail gar nicht kennt und zweitens, ihm ging es ja gar nicht darum, um Jesus als ein Heiland und Erlöser darzustellen, sondern ihm zu sagen, ja, er ist ein Prophet wie ich, ich habe ihn hier bei mir drin, ich akzeptiere ihn, dann könnt ihr mich auch akzeptieren. Der Leser erhält somit keinen heilsgeschichtlichen Aspekt des Wunders. Jesus hat nicht die Wunder gemacht, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern ihm ging es darum, dass die Menschen verstehen, dass Gott eingreift in ihrem Leben und kann sie nicht der Vollmacht Jesu über Leben und Tod zuordnen, wie dies im Neuen Testament ganz konkret geschah. Als der Täufer bei Jesus anfragen ließ, ob er der verheißene Messias sei, ließ er ihm folgende Antwort zukommen, Lukas 7, 22. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Also die ganze Palette. Dies war der Hinweis auf den Anbruch des messianischen Zeitalters, laut der Propheten Jesaja 61, 1 folgende. Somit wird hier ein Kreis geschlossen in der Bibel, um die messianische Autorität Jesu darzustellen und seine Vollmacht, das Reich Gottes auf Erden durchzusetzen. Also es geht hier nicht um einfach zu sagen, der ist ein Prophet, ihr auch und wir kennen es gut und ihr müsst uns folgen. Es geht darum zu erkennen, wer ist der wahre Prophet und wer ist der falsche? Wer kann mich erlösen und wer ist nur ein Schwätzer? Jesu Stellung Gott gegenüber. Sura 5, Vers 17 steht, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist Al-Masih, der Sohn Mariams. In 5, 72, gleiche Sura, stehen dann zweite, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist Al-Masih, Sohn Mariams. Und dann in 5, 73, gleich nochmal, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von dreien. Das ist eine radikale Absage, die der Koran jeglicher Form der Annäherung oder Angleichung der Person Jesu zu Gott bringt. Das ist Schirk. Das heißt, die Gleichsetzung eines anderen Wesens Allah. Die Gleichsetzung eines anderen mit Allah. Und gilt als höchste Sünde im Islam. Hier gibt es absolut keinen Raum für eine alternative Interpretation. In Sura 5 Al-Ma'idah, was wir gerade gelesen haben, werden diejenigen, die die Person Jesu mit Gott gleichsetzen, gleich dreimal als Ungläubige, als Kuffar. Ich lese es mal auf Arabisch. Laqad kafara alladhina qalu. Und dann 72, laqad kafara alladhina qalu. Und drittens, 73, laqad kafara alladhina qalu. Also eine feststehende Formel. Das ist eine Beschwörungsformel, die nach islamischem Recht der schlimmsten Apostasie und Gottlosigkeit bezichtigt werden müssen. Diese dreifache Verurteilung ist nach islamischem Recht endgültig und kann nie und in keiner Weise aufgehoben werden. Deshalb dürfen Christen jederzeit, zu aller Zeit verfolgt werden von den Moslems auf der ganzen Welt. Es braucht keine Argumentation, es braucht keine Begründung, es braucht keinen Ausruf des Dschihads. Der Dschihad ist gegen die Christen, gegen denjenigen, die sagen, Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist bereits von Mohammed im Koran ausgeschrieben und festgeschrieben. Jeder Moslem, ob er es glaubt oder nicht, darf es tun. Und er tut ein gutes Werk, die Christen zu verfolgen. Das ist die Realität der Christologie im Islam. Alle, die an Jesus Christus glauben, die alle an den trinitarischen Gott glauben, alle, die sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind verdammt in aller Ewigkeit, nach dem Koran. sagt mir nicht, das ist eine Religion des Friedens. Es gibt keinen Frieden. Der Teufel will keinen Frieden. Der will nur eines erreichen, dass wir nicht glauben, dass Jesus von Gott ausgegangen ist. Diese Verneinung der Gottessohnschaft Jesu geht im Koran so weit, dass eine Geschichte dargestellt wird, wo Isa selber seine Gottheit verleugnet. Also der Teufel ist wirklich frech. In 516, gerade in gleiche Sure, heißt es, wenn Allah sagt, also das ist eine Möglichkeit, er hat es ja gar nicht gesagt, sollte Allah sagen, o Isa, Sohn Marians, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter anstelle von Allah zu Göttern, so wird er, Isa, sagen, preis sei dir, es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Dieser Standpunkt des Korans widerspricht natürlich gänzlich der biblischen Offenbarung, wie wir sie in Johannes 14,8 lesen. Ich möchte diesen Text als eine, eine wörtliche und auch eine geistliche Gegenwort stellen zum Koran. Spricht zu ihm Philippus, zu Jesus also, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Da wird uns bewusst, warum die Werke gegeben worden sind. Nicht wegen der Werke. Gott tut Wunder über Wunder jeden Tag, dass es regnet. Jeden Tag ist ein Wunder, dass die Sonne scheint, ist ein Wunder, dass jeden Tag die Pflanzen wachsen, ist ein Wunder. Der Mensch kann nur kopieren. Die wirkliche Tat macht immer nur Gott. Aber es geht darum zu erkennen, wer Gott ist und was Gott will und dass er uns Jesus gesandt hat. Sein Wort, sein Herz hat er gesandt zu uns, um ihn zu erkennen als den Barmherzigen und als den Erlöser. Wir brauchen gar nicht mit Moslems über diese Frage diskutieren. Sie können nicht erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, ohne den Heiligen Geist. Und das macht die Mission umso schwieriger in der islamischen Welt. Alle Religionen sind offen für Gespräche. Der Moslem ist nicht offen für dieses Gespräch, weil er Angst hat, dass er sofort verurteilt wird. Er kennt seinen Koran, er kennt seine Religion, er kennt seine Muslime. Da gibt es keine Toleranz. Wir wollen immer Toleranz anbieten. Leuten, die keine Toleranz mit uns kennen, Leute, die schon von ihrer Religion bestimmt haben, dass wir einen Kopf kürzer sein sollen, weil wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wie soll man damit umgehen? Das ist eine politische Frage, die darf die deutsche Gesellschaft lösen. Somit widerspricht die Christologie des Korans der Gottessohnschaft Jesu völlig und es gibt von der Bibel her keine Annäherungsmöglichkeit zum koranischen Text, nicht zu einem Moslem. Gott kann Herzen öffnen. Jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. Ich sollte die Ausführungen kürzer halten. Der Text wäre schon da. Richtig. Also, Jesu Tod und Auferstehung bzw. Himmelfahrt. In der Frage zum Tod Jesu und seiner Auferstehung, wie wir es ja schon angedeutet haben, beziehungsweise Himmelfahrt, gibt es im Koran drei entscheidende Verse, die darüber kein einheitliches Bild geben. In 19,33 heißt es, wie schon gesagt, der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, an dem Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Dieser Vers steht im Widerspruch zu der koranischen Aussage in 457, wo es heißt, sie sagten, wir haben Al-Masih, Isa, Sohn Mariams, den Gesandter Allahs getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und diejenigen, die sich darüber uneins sind, befinden sich wahrlich im Zweifel. Sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet. Und dann ist die Frage, was ist mit Jesus passiert? Er ist nach dem Koran auch nicht gestorben, leiblich von sich aus. Und da steht der Islam in einem Dilemma. Diese Diskrepanz hat zu großen Kontroversen innerhalb der islamischen Theologie einerseits und zwischen natürlich den Christen und den Muslimen andererseits geführt. Denn entweder stirbt die Person Jesu wie ein normaler Mensch oder nicht. Es gibt nur zwei Optionen, mehr haben wir ja nicht auf dieser Erde. Doch Mohammed hat in dieser koranischen Aussage bewusst die Kreuzigung und die Tötung der Person Jesu im Koran verneint. Denn ein Gesandter Allahs kann nach seiner Meinung oder der orientalischen Meinung nach nicht ein Mörderer sein, sonst wäre der Ruf Allahs, der über alles Macht hat, ja gefährdet. Das ist ja wiederum die Frage. Das ist auch die Frage an die jüdischen Theologie. Wo ist die Macht Gottes begrenzt oder nicht begrenzt? Und der Islam sagt eindeutig, Allah ist ungrenzenlos. Allahu Akbar heißt, er hat grenzenlose Macht und Herrlichkeit. Deshalb kann es nur sein, dass die Gesandten Allahs es gut geht und überwinden werden. Was nun konkret mit der Person Jesu passiert ist, wird in der islamischen Wissenschaft mit folgendem Vers aufgelöst, zumindest versucht. In 3,55 heißt es, Allah sagte, O Isa, ich werde dich, ich habe jetzt den deutschen Begriff abberufen verwendet, und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig, also die Juden sind, reinigen bzw. aussondern. Und hier ist ja der arabische Begriff Mutawafika. Und da kommen wir auch, das habe ich hier auch ein bisschen, Moment. Jetzt, wo bin ich denn? Ja, Mutawafika. Das ist hier, Mutawafika. Wir wollen dieses Verb mal kurz zusammen analysieren und versuchen, eine Bedeutung zuzuordnen zu dieser Verbalkonstruktion. Die arabischen Verbalformen werden nach 10 Verbalstämmen gebildet. Also hier, das sind die erste Stamm, zweiter Stamm, dritter Stamm und so weiter. Also, ich versuche im Deutschen wiederzuholen, es ist ähnlich wie im Hebräisch, die Stammformen. Ich esse, ich kann essen, ich esse für mich, so sind die Verbalstämme, aber alle in einem Wort beinhaltet. Und so gibt es 10 Verbalstämme. Jetzt in seiner ersten Stammform von diesem gleichen Verb ist das Wort Wafa. Wafa ist also ist die Grundform von Mutawafika, ist also erster Verbalstamm. Das heißt erfüllen. Und treu sein hat gar nichts mit Sterben zu tun. Das ist nämlich das Problem bei diesem Wort. Das ist also ein Begriff, eine Verbalkonstruktion, die man in verschiedene Richtungen praktisch deuten kann. Jetzt in der fünften Stammform heißt es Tawaffa. Und dann heißt es so viel wie praktisch mit Bestimmtheit erfüllen. Und im übertragenen Sinne dann sterben, im Sinne von mein Leben erfüllt zu haben. Das heißt also, Wafa ist nicht ein eindeutiger Begriff, der in Bezug auf zum Tod steht, sondern ist ein Begriff des Erfüllens, der Pflicht nachgekommen zu sein. Jetzt haben wir mit Mutawafika eine Partizipialkonstruktion, sie entstammt dem fünften Verbalstruktur und das eigentlich eine reflexive Bedeutung heißt. Ich, mich, also ich habe mich erfüllt, also ich habe mein Leben erfüllt, deshalb darf ich jetzt sterben und so weiter. Die Partizipialkonstruktion dieses Verbes bekommt jedoch durch den Personalpartikel, das Kaf, das heißt dich, Ika, eine passive Bedeutung, die mit der reflexiven Grundbedeutung der fünften Stammform nicht zu vereinbaren ist. Dies verursacht eine Bedeutung, die etwa folgenden Maßen zu verstehen wäre, der dich zu sich selber abberuft. Also Gott ruft einen ab, eigentlich ruft sich nur Geld, also Gott kann entweder mich rufen oder sich selber zu mir begeben, damit er mich begegnen kann. Und hier werden diese zwei Bedeutungen oder greifen diese zwei Bedeutungen ineinander ein. Diese Konstruktion ist aber unzulässig im Arabischen, hat mit dieser Bedeutung, hat in der arabischen Sprache kein Pendant. Darum sind sich die islamischen Wissenschaftler seit über 1000 Jahren nicht einig, wie dieses Wort verstanden werden kann oder soll. Im Koran gibt es jedoch einen anderen Vers, wo auch die fünfte Stammform im Zusammenhang mit diesem Verb erscheint. Diese Verbalform ist jedoch aktiv und nicht passiv und hat folgende Bedeutung. Ich lese es hier in 660. Er ist es, der euch bei Nacht begegnet, in seiner Person zu dir kommt also und weiß, was ihr bei Tag begangen habt. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Und das ist eindeutig nicht sterben, sondern begegnen. Wenn man also diese Bedeutung vom Verb mutawafika zuordnen würde, dann könnte dies eher die Bedeutung dir begegnen unterstützen, als die Bedeutung abberufen im Sinne von sterben. Wie auch immer der einzelne Exeget dieses Verbum übersetzen möchte, die islamische Tradition hat hierzu im Laufe der Jahrhunderte eine große Liste der Interpretationsmöglichkeiten zusammengestellt, die die Möglichkeiten der Deutung dieses einen Verses eruieren soll. Zwei der wichtigsten Koranexegeten habe ich ausgewählt, um die Möglichkeiten der Interpretation dieses Verses zu visualisieren. Musste der islamische Exeget im 9. Jahrhundert darstellen, nur um die Argumentation für oder gegen ist Jesus gestorben. Aber der allgemeine Konsens ist, dass wenn er gestorben wäre, nur kurz für ein paar Stunden gestorben ist und gilt somit nicht als offiziell gestorben, nur im Orient oder in der arabischen Welt, nur wer länger als 24 Stunden tot ist, gilt als wirklich verstorben. Somit ist Jesus, wenn er gestorben sein sollte, nur kurzfristig eingeschlafen, aber dann abberufen worden. Das ist der Tabari. Der erste Tabari-Exeget ist ein bisschen neutraler, bringt auch viele Argumente dafür, dass die Christen sagen, Jesus sei mindestens 7 Stunden, sogar bis zu 3 Tage gestorben und erst dann auferstanden. Aber Ibn Kathir, der Radikalere, auf den die Salafisten und die ISIS sich mehr berufen, geht eindeutig, fasst das zusammen und bringt wenige Argumente und versucht zu beweisen, dass er gar nicht gestorben ist, sondern ihn Gott abberufen hat. Beide Koranexegeten kommen jedoch zu dem Schluss, dass dieser Vers im Sinne einer Erhöhung der Person Jesu zu Allah zu verstehen sei und nicht das konkrete Sterben von der Person Jesu. Dadurch wird der Vers 457 unterstützt, nämlich, dass die Juden die Person Jesu nicht getötet haben. Indem aber nun in Sure 9, Vers 33 Inhalt diesen beiden inhaltlich widersprochen wird, wurde dieser Vers von den Exegeten so ausgelegt, dass die Person Jesu im Koran am Ende aller Zeiten zurückkehren wird, um nochmals für Allah auf Erden aktiv zu werden. Also er wird heiraten, er wird alle Kreuze zerschlagen, alle Schweine abschlachten und die ganze Welt zum Islam rufen und dann am Ende zu sterben. Erst dann würde sich Vers 9, 33 erfüllen, wo er heißt, Friede sei mir an dem Tag, an dem ich geboren bin, an dem ich sterben wird und an dem ich wieder lebendig gerufen wird. Da sieht man, dass also der Islam widersprüchliche Verse willkürlich praktisch interpretiert, um hier praktisch eine, ja, wie soll man sagen, eine Nicht-Gottessohnschaft Jesu zu begründen. Denn wäre Christus Gottes Sohn nach dem islamischen Verständnis, dann wäre der islamische oder die Prophetie Mohammed nicht nötig gewesen, denn er wird ja als solcher verstanden, der am Ende der Zeiten gekommen ist, um praktisch Allahs Sache auf Erden zu vollenden. Wir wollen das zusammenfassen in 6 Punkte. Was bedeutet die Christologie im Koran? Der Koran weist eine erweiterte christologische Tradition zu der Person Jesu auf. Es gibt etwa 100 bis 150 Versen, die direkt oder indirekt sich mit der Person Jesu befassen im Koran. Die christologische Tradition im Koran ist nicht konsistent mit der biblischen Tradition und weist große Lücken auf. Vor allem der Bezug zum Alten Testament in Bezug auf Jesus Christus fehlt gänzlich. Nur in dieser verirrten Version von Miriam und Maria. Drittens, durch diese Lücken entsteht eine große Diskrepanz in der Interpretation der Christologie im Koran. Viertens, durch die Kommunikation, also in dem so viele Lücken sind, die Geschichten nicht ausgebaut sind und widersprüchliche Sätze dastehen, entsteht natürlich eine große Diskrepanz. Durch die Kommunikation der Christologie im Koran entsteht ein verzerrtes Bild über die wahre Zielsetzung der biblischen Heilsgeschichte. Denn Jesus ist gekommen, nicht um ein Prophet zu sein und uns nicht Geschichten zu erzählen, sondern um uns zu erlösen. Das ist ja der Grund seines Kommens. Fünftens, aus diesem Grund kann die Christologie im Koran kaum dazu führen, die biblische Heilsgeschichte zu erklären oder sie zu erkennen. Ich habe eingangs die Geschichte von diesem bettlägerigen Mädchen erzählt, aber das war mit Unterstützung dieser gläubigen Sozialarbeiterin. Sechstens, die Christologie im Koran kann jedoch dazu dienen, die rudimentären Inhalte der biblischen Christologie dem interessierten Moslem im Gespräch zu vermitteln. Das Problem ist und bleibt aber immer mit dem Begriff Gottes Sohn. Da muss man immer vorsichtig sein, denn in dem Augenblick, wo man von Gottes Sohn spricht, geht der Rollladen runter beim Moslem. Dann ist man ein Kafir, weil man praktisch etwas gesagt hat, was der Koran dreimal absolut verneint hat. Und somit sind wir am Schluss von dem Vortrag gekommen und ich hoffe, ich konnte einige Aspekte der christologischen Problematik im Koran darstellen. 5 Minuten Fragen? Oh ja, 3 Minuten, dann ist Viertel vor. Nein, also ich glaube, Gnosis weniger, aber was da eher dazu kommt, ist dieser nestorianische Aspekt, dass Jesus nicht gleichgestellt wird mit Gott in den kirchlichen Auseinandersetzungen. Und die Nestorianer sind ja praktisch von vom Mittelmeerraum vertrieben worden in der Persis. Das wäre ein Forschungsbereich zu überprüfen, inwieweit der nestorianische Glaube praktisch die Basis bildete für den aufkommenden Islam. Denn das ist einmal in der aramäischen Sprache verankert und auch in diese verschiedenen Theologien müsste man überprüfen, wo in den kirchengeschichtlichen Sätzen oder Aussagen der Nestorianer diese Elemente erscheinen. Also ich glaube es weniger in der Gnosis, mehr als in dieser radikalen Auseinandersetzung, ist Jesus Gott gleich oder nicht.
Wobei es natürlich gerade bei der Gnosis und bei den Christen sehr viele
Ja, bloß, bitte? Ah, lauter, ja, nochmal. Wobei?
Eben, wobei es zwischen der Gnosis und den Christen auch Übergangsformen
gibt. Ja, aber, ja, bloß, also da bin ich jetzt ein Verfechter der Orientalen, die glauben nicht an eine Gnosis, die sind rein physikalisch materialistisch orientiert. Auch die jüdische Theologie ist ja ganz radikal früher, bis die Kabbala kommt, gekommen ist, dann hat sie sich vermischt mit Gnosis und mit solchen Elementen. Aber die orientalische Selbstverständnis ist, wenn es nicht physikal, real vorhanden ist, bedeutet das nichts. Also das ist schon mehr ein philosophischer Aspekt, die Gnosis, die im Orient so fast nicht existent war. Also es gab einige Elemente, aber kaum so zu verstehen wäre. Man sieht es ja auch, wie die islamischen Exegeten das deuten, ja, er muss physikalisch zurückkommen, physikalisch sterben, physikalisch auferstehen, erst dann ist dann der koranische Vers dann erfüllt. Denn die Frage ist ja nicht in der Interpretation jetzt, was den Koran betrifft, sondern was steht konkret da, und da gibt es keine eindeutige Ansätze für die Gnosis, da gibt es nur eine Auseinandersetzung, Christus darf nicht gestorben sein, folglich ist er nicht gestorben. Also die koranischen Verse sind auch nicht ausgeführt, inhaltlich, um da jetzt da eine solche Theorie. Man hat das versucht schon, deshalb weiß ich, aber man ist in dieser Frage einfach nicht weitergekommen. Küng macht das einfach, Sie wissen Küng? Ja, genau, macht es einfach, ach, das juckt ihn alles nicht, was da steht oder was die Methodik sagt. Er interpretiert hinein, was er gerade möchte. Er sagt, Sie glauben ja auch an Gott, dann ist alles gut. Ob jetzt Christus gestorben ist oder nicht, interessiert ihn gar nicht. Ist tragisch. Ich sage das, weil ich ja in Tübingen vor 40 Jahren, in Tübingen war, so ein Seminar bereitet habe, gerade auch über die Person Isa im Koran, und er kam zufällig, wollte mithören. Und da ging die Diskussion los, deshalb weiß ich das zufällig. Also der tut das pauschal, also darstellen, wie er es möchte, und versucht nicht, also von der Begrifflichkeit her und von der exegetischen Seite her, das fest zu untermauern. Und das ist tragisch. Noch eine Frage? Wenn nicht, ist auch gut. Okay, noch eine und letzte Frage.
Wenn ich nicht verstanden habe, arabische Sprache entstand ungefähr 400 nach Christus.
Also das ist die neueste Erkenntnis, die wir im letzten Jahr hier in diesem Raum verstanden haben. So haben wir es verstanden. Sicher, das war Vorlaufformen, keine Frage, dass die Stämme in eine gesprochene Sprache hatten.
Und das ist meine Frage.
Ja.
Der Ursprung. Schon da.
Ja, genau.
Hatten die eher dann Aramäisch gesprochen, Griechisch oder?
Also es ist,
ja,
also es ist so, wenn man das Alte Testament anschaut, die Namen Nabot, und wenn man das sagt, das sind schon halb arabische Worte, ja. Da gibt es schon, ich glaube, irgendwo wird auch der Name Abdullah angedeutet. Jetzt wird anders geschrieben natürlich, weil das ja über Aramäisch, dann über Hebräisch dann zu uns gekommen ist. Aber ich vermute, die Stämme hatten schon ihre Sprachen. Aber die schriftliche Niederschreibung der arabischen Sprache war ja auch so, dass sie zuerst der altsyrischen Sprache entlehnt war, die arabische Schrift, und erst dann mit der Zeit eine rein arabische Schrift entstanden ist, muss man sich ja mal vorstellen, und dass die ältesten literarischen Schriften auf das 4. Jahrhundert zurückzuführen sind, also Gedichte und Niedergeschriebene. Und da sieht man schon, da gibt es Partizipialkonstruktionen, die eher schon ins Aramäische, ins Syrische reingeht, als dass sie rein arabisch sind. Vermutlich, da wäre Clemens, der Forscher in diesem Bereich, der, wo eigentlich da weiter mehr sagen könnte, hat da ein Übergang stattgefunden, sodass wir heute eine arabische Form haben. Man muss sagen, eine Mischform. Es gab ja Arabisch, Südarabisch, Nordarabisch und Westarabisch. Und dann hat sich ja zuletzt durch den Koran dieses Koran-Arabisch, dieses Quraysh-Arabisch durchgesetzt, das heute stand. Das ist, was aber eben nicht alle Worte genau erklären kann, weil das eine Mischung aus verschiedenen Gruppierungen und Dialekte ist. Ist ja auch teilweise im Alten Testament, es gibt ja manche Konstruktionen, hebräische Konstruktionen, die man nicht eindeutig zuordnen kann, weil eine Sprache immer eine lebendige Sprache ist. Ist nie eine theoretische Sprache, die aus der Retorte entstanden ist. So muss jedes Wort dekliniert werden, sondern man sammelt links und rechts und dann entsteht dann die Sprache. Das ist halt die Realität unseres Lebens. Herzlichen Dank.